Ja, meine Frau und ich freuen uns, in eurer Mitte sein zu dürfen und wollen heute einige Gedanken zu dem Psalm 103 hören. Psalm 103. Ich lese einige Verse vor, nicht den ganzen Psalm wollen wir auslegen, das ist, wäre eine ganze Bibelarbeit, aber einige Verse. Psalm 103, ein Psalm von David. Psalm 103, ein Psalm von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der, der vergibt alle deine Sünden, der, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Er wird nicht immer rechten noch ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolden. Denn so hoch der Himmel über die Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Vers 14. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er, dann fährt ein Wind darüber und so ist er nicht mehr. Und ihr Ort kennt man nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Vers 20. Lobe den Herrn, ihr Engel, ihr Gewaltigen an Krafttäter seines Wortes, dass man höre die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle ihr Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, dieser Psalm 103 scheint der David wohl im Alter geschrieben zu haben. Denn er schaut gewissermaßen zurück. Wir kennen das ja auch, nicht? Man sagt bei den Erwachsenen so, um 50, 55, 60, dann kommt die Midlife-Krise, nicht? Dann schaut man zurück und dann, ja, dann kommen manche ins Schwimmen, nicht? Ja, hat sich das Leben gelohnt? Wo sind meine Defizite? Was will ich, wenn ich alt werde? Und ja, aber David ist hier wohl auch im vorgerückten Alter und schaut zurück, was Gott in seinem Leben alles getan hat. Und was sagt er dann? Er spricht zu sich selbst. Er führt Selbstgespräche. Er könnte auch sagen, Mensch, David, du bist ein ganz tüchtiger Kerl, du hast ja Alland erreicht, ne? Tja, du hast die Feinde alle geschlagen, das Königtum ist befestigt, nicht? Die Völker, die du nicht besiegt hast, die sind tributpflichtig und wir haben jetzt Ruhe hier im Land, nicht? Nein, er spricht zu sich selbst und fordert sich selbst auf, lobe den Herrn, meine Seele. Und was soll ihn loben? All mein Inneres, seinen heiligen Namen. Und was ist in meinem Inneren? Mein Verstand, meine Gefühle, mein Gemüt, alles, was mich als Person ausmacht, das soll auf den Herrn gerichtet sein. Von ihm kommt alles. Er ist, der die Gleise legt und wir dürfen dann darüber fahren. Also im Alter hat er das gelegt und er schaut zurück und dankt dem Herrn. Ja, die Bibel nennt ihn und Gott selbst nennt ihn ja den Mann nach meinem Herzen. Und was qualifiziert ihn denn eigentlich so nach dem Herzen Gottes? Wissen von David, ein Feldherr war er. Er war nicht zimperlich, nicht? Und er hatte viel Blut ist geflossen. Ja, und das mit Bathseba sprechen wir gleich noch an. Ja, was zeichnet ihn denn überhaupt aus? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Da gab es doch früher auch viele andere. Es zeichnet ihn besonders aus, dass er vergeben konnte. Dass er in den Händen des Herrn geformt wurde. Ein ganzer Lebensprozess. Und dass er am Ende ein Mensch wurde, dem Gott gefällt. Den der Herr gebrauchen konnte zum Bau seines Reiches. Also David hätte zufrieden sein können und auf seine Lebensleistung Ich staune immer, wenn die Politik so Resümee zieht, nicht, im Bundestag, und die Regierung Resümee zieht, dann loben sie sich alle selber, nicht? Auch die Geschäftsführung großen Unternehmen loben sich alle selber, nicht? Und tüchtige Mitarbeiter, das sagen sie noch, aber sonst sind ja sie die Stars. Und später, wenn sie mal in Pension sind und nicht mehr da sind, dann kommt heraus, ah, das war eine Falschinvestition, und das war falsch und das war, nicht? Aber der Mensch neigt dazu, sich selbst im Vordergrund zu stellen, nicht? Ich bin der Mann, nicht? Oder ich bin die Frau. Nein, David gibt Gott allein die Ehre. Er ist nichts. Und das wollen wir heute uns einmal zu Gemüte führen. Das Denken und Sinnen von David ist ganz auf Gott ausgerichtet. Und ich frage mich, und ich frage euch und auch mich natürlich, worauf ist dein Gemüt und dein Herz und dein Sinnen ausgerichtet? Auf mehr Konsum? Mehr Lebensqualität? Mehr materielle Dinge? Uns wird ja heute das Fernsehen, und wir leben ja in einer Konsumgesellschaft, nicht? Wenn wir was haben, dann freuen wir uns darüber, nicht? Oder gucken wir schon nach dem Nächsten, nicht? Ach, das hat ja viel mehr Kilobyte oder das hat mehr PS oder sonst irgendwas, nicht? Wir sind immer auf der Suche nach mehr, mehr, mehr. Eine Yacht, die wir nie gewinnen werden. Und das Herz wird das auch nie erfüllen. Wir müssen uns auf das Wesen hier konzentrieren, auf den Herrn, unseren Gott, auf Jesus Christus. Augustinus sagt einmal gesagt, das Herz kommt erst zur Ruhe, wenn es in Gott ruht. Dann wird das Herz ruhig. Dann ist aller Kampf, alles Jagen nach den Gütern dieser Welt zu Ende. Es ruht in Gott. Wie wir nachher hören werden, auf dem Lamm ruht meine Seele. Da ist der Ruhepunkt. Ja, Gott hat David erwählt. Er hat ihn so, wird es charakterisiert, und sagt es Gott durch den Propheten Nathan, er hat ihn von den Weiden hergeholt. Er war ja ein junger Schafhirte, der für höhere Aufgaben erstmal nicht in Frage kommt, nicht? Dann waren ja die Söhne dran, nicht? Heilige Geist hat zu Samuel gesagt, salbe den Isai, einer seiner Söhne, zum König. Saul habe ich verworfen. Saul ist ungehorsam gewesen, hat mein Wort verworfen. Und Isai holt dann alle seine Söhne, nicht? Gut gebaut, kräftig, sahen gut aus. Nein, der ist es nicht. Ja, hast du sonst keinen? Ja, da ist doch der Kleine da, der David. Auf der Weide, der kommt ja nicht in Frage. Nee, ein kleiner Junge, 16, 17, 18 Jahre vielleicht. Ne? Den holen, der ist es. Es war David, der schon auf der Weide als Junge Gott gelobt hat mit seiner Harfe, der mit den Bären gekämpft hat, mit den Löwen gekämpft hat, dessen Herz damals schon als Kind, als Jugendlicher auf Gott ruhte. Der wird geholt. Der ist es. Wir Menschen gucken immer so nach Persönlichkeit. Nicht? Ach, wer soll denn Bundeskanzler werden? Ach, der sieht gut aus, nicht? Der kann das machen, nicht? Oder der hat ja das promoviert, nicht? Der hat das nötige Wissen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief: Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache der Welt, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Damit keiner sagen kann: Na ja, ich bin das ja. Nicht? Ja, Gott hat doch ein bisschen getan, aber ich bin ja eigentlich derjenige. Nein, nein. Gott allein lässt sich die Ehre nicht nehmen. Also er hat ihn von den Weiden geholt. Das heißt versinnbildlicht, ja, er hat ihn aus dem Nichts geholt und hat sich seiner angenommen und hat ihm ja seinen Namen groß gemacht. Paulus sagt im Galaterbrief, der mich von Mutterleibe an auserwählt hat und durch seine Gnade berufen hat, ihm gefiel es, dem großen Gott seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ach. Saul damals hatte dann dieses Damaskus-Erlebnis, wo er vom Esel oder vom Pferd fiel und Jesus ihm begegnet ist, und dann wurde aus einem Saulus einen Paulus. Ganz plötzlich ein erwähltes Gefäß. Also, David war von Gott erwählt, von den Weiden geholt. Gott hatte mit David was vor. Vielleicht hat Gott auch mit dir was vor. Aber bestimmt hat Gott einen Plan für dich. Einen wichtigen Lebensplan. Es liegt immer an uns, ob wir unser Herz für ihn öffnen. Und das sehen wir hier bei David. Voller Eifer, voller Hingabe ist er. Ja, das macht das Leben Davids so anders. Ja, und dann wollen wir noch die Situation befassen, als dann der Riese Goliath kam. Das ist ja auch so etwas, was gerade Kinder so begeistert. Da sind da auf der einen Seite die Israeliten, auf der anderen Seite die Philister, die belauern sich. Da haben die Philister einen guten Vorschlag und die sagen, pass mal auf, ist doch Unsinn. Wenn wir gegenseitig kämpfen, haben wir so viel Tote und Verletzte. Wählt ihr einen guten Kämpfer aus, den Stärksten, und wir, und der soll, die beiden sollen kämpfen. Und wer siegt, dem wollen wir dienen. Ein guter Vorschlag. Die Philister wussten schon. Und dann haben die ihren Goliath gebracht, diesen Riesenkämpfer, 2,92 Meter, eine Kampfmaschine. Nicht? Extra noch vorne ein Schildträger. Nicht? Und dann, ja. Und wen wählt ihr, ihr Israeliten? Da war Stille. Und dann hat er 40 Tage lang und 40 Nächte lang zweimal täglich ausgerufen und den Namen des Herrn gelästert. Und dann kam dieser junge David, ich weiß nicht, wie alt er war, 18, 19, 20 Jahre alt, hat seine Brüder Verpflegung gebracht, als sie da als Soldaten gegenüber den Philistern lagen, und dann hört er immer diese Lästerung. Und dann, was macht er? Sagt er, ich will gegen den Goliath kämpfen. Und was sagen die Leute? Also, du hast ja keine Chance. Erstmal hast du gar keine Bewaffnung. Was willst du nehmen? Schwert? Gegen so eine Kampfmaschine hast du keine Chance. Und was macht David? Er lässt sich auf den Kampf ein. Kein Saul, kein anderer. Und er nimmt nur seine Hirtentasche, die 5 Steine, die er drin hatte. Und was sagt er? Er kommt im Namen des Herrn. Ich lese mal vor. Du kommst mit Schwert und Lanze und Krummschwert. Ich aber komme zu dir in dem Namen des Herrn, der Heerscharen des Gottes Israel, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich mir ausliefern und ich werde dich erschlagen. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Das gilt auch heute noch. Israel hat einen lebendigen Gott. Es ist das auserwählte alttestamentliche Volk Gottes. Es ist gewissermaßen der Erstgeborene Gottes. So tritt der junge Knabe dieser Kampfmaschine entgegen. Und was sagt der Goliath? Ich werde dich zum Fraß für die Vögel und für das Vieh des Feldes aufspießen. Und ehe er sich versah, nimmt der David einen Kieselstein aus seiner Tasche, seine Schleuder, und schleudert den Stein und trifft den Goliath an der Stirn. Da heißt es extra in der Schrift, der Stein drang tief in die Stirn und er fiel um, wumm, aus und vorbei. So handelt Gott, unerwartet, für den Verstand nicht fassbar. Und heute hat der Herr ein großes Wunder getan. Durch David, durch die Schwachen, durch die Untauglichen. 1. Korinther 1. Das müssen wir festhalten. Nicht die Experten sind gefragt, du bist gefragt. So wie du bist. Du bist gefragt. Gott hat mit dir etwas vor. Aber David war nicht nur ein Kämpfer, er war ja auch musikalisch veranlagt. Das Sinnbild von David ist die Harfe, das Sinnbild von Saul ist der Speer. David hat die meisten Psalmgedichte, zum Beispiel in Psalm 3, da heißt es, Psalm 3, will ich mal eben kurz vorlesen. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger. Stehe auf, Herr, rette mich, mein Gott. Denn du hast alle meine Feinde auf die Backe geschlagen. Er fühlt sich umzingelt von den Feinden, und das ist sein erster Psalm. Eine Bitte. Gebet kommt von Bitte. Bitt, Gebet. Er bittet Gott, ihm zu helfen. Dann in der Psalm 23 kennen wir alle, der Herr ist mein Hirte. Ein Psalm voller Emotionen, würden wir heute sagen. Dieser Psalm wurde gebetet in Krankenhäusern, auf den Schlachtfeldern, in den Schützengräben. Dieser Psalm wurde gebetet in den Gefängnissen, vor den Hinrichtungen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist im Grunde genommen eine bescheidene Feststellung. Das können wir jeden Tag beten. Mir wird nichts mangeln, nichts. Das ist eine Feststellung. Er führt mich auf grünen Auen, er führt mich zu frischen Wassern, um seines Namens willen. Und selbst wenn ich wandle im tiefen Todestal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bist bei mir. Das machte das Leben Davids aus. Du bist bei mir. Kannst du das auch sagen? Du, Herr, bist bei mir, egal wie die Lebenssituation ist. Schwierige Lebensabschnitte im Alter und in der Jugend, im Geschäft. Es können immer schwierige Lebensabschnitte kommen. Satan versucht immer, die Gläubigen zu verunsichern, versucht, sie schwach zu machen, zu täuschen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder Psalm 27, auch so ein wunderbarer Psalm. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem soll ich erschauern? Der ist meine Zuversicht. In dem Herrn darf ich zuversichtlich sein. Der Höchste ist auf meiner Seite, ist auf deiner Seite. Er begleitet dich. Er umgibt dich mit deinem Segen, mit seinem Segen, mit seiner Liebe. Das ist etwas Wunderbares. Da dürfen wir uns festhalten. Davon können wir lernen. Das dürfen wir mitnehmen in dem Alltag. Wenn dunkle Gedanken kommen, schwierige Lebenssituationen. Also David bei den Philistern. Überhaupt das Thema dieses Riesen Goliath lässt uns auch so mal nachdenken. Manchmal kommen ja auf uns auch Probleme zu. Wir sagen das denn Riesenprobleme. Ich gehöre jetzt auch zu dem Club der 80er, bin 80 Jahre geworden und wenn ich dann auch schon mal ein bisschen zurückblicke, dann weiß ich auch in meinem Berufsleben, da waren also auch viele Höhen und Tiefen. Gab auch Situationen, wo ich auch ein bisschen verzweifelt bin. Also, vielleicht habe ich das schon mal erzählt. Wir waren in einer Situation, wir schrieben im Unternehmen rote Zahlen und mussten jetzt Mitarbeiter entlassen und ich habe die Aufgabe bekommen, also Liste fertig zu machen, wem wir dann feuern. Und ich wusste, das Thema kommt morgen dran an der Sitzung und im Hotel. Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Ich habe mit meiner Frau telefoniert, sage ich, du, ich habe gebetet, aber wen soll ich denn nennen von meinen Leuten? Also, dass die Leute brotlos machen. Also, ich kann ja vieles, aber ich weiß nicht, was ich da machen soll. Also, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen und wenn der Herr nicht hilft, dann weiß ich nicht. Ja, und dann kam der nächste Tag nach dem Frühstück, haben wir angefangen in der Sitzung und dann, ja, wisst ihr, der Tagesordnungspunkt, der stand auf der Liste, aber der kam überhaupt nicht. Der wurde einfach übergangen. Ja, und ich bin natürlich kein Törichter, der sagt, hier, das müssen wir noch besprechen. Ne? Der fiel einfach wahrscheinlich unseren Chefs und unseren obersten Bossen nicht mehr so wichtig. Also das Problem hat sich gelöst. Vom Herrn für mich. Nicht? Das war ein Fingerzeig. Aber der Widersacher versucht natürlich, die uns Gläubige zu verunsichern. Der baut dann etwas auf, wie ein Goliath, 3 Meter groß, das Problem. Aber bei Licht besehen, von Gott her gesehen, ist das kein großes Problem. Du machst dir Sorgen und nochmal Sorgen und in den Augen Gottes ist das eine Kleinigkeit. Der Teufel will uns entmutigen und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Auch in der Politik gibt es so Riesenprobleme, nicht? Dieser Tage liest man ja eine Zeitung, die neue Supermacht ist China. Ja, die rüsten auf, nicht? Jetzt schon die größte Handelsmacht auf der Erde, rüsten auf und sind technologisch auch weltweit führend mit den USA. Aber ich denke, kein Baum wächst im Himmel und unser Herr hält seine Hände darüber. Das können wir uns auf ihn verlassen. Also David erinnert sich an die Wohltaten Gottes, erinnert sich auch an die Zeit, als Saul ihn verfolgte. Als Saul verworfen wurde vom Herrn, da quälte ihn ein böser Geist, heißt es da, der vom Herrn kam. Saul war voller Unruhe und er hat David verfolgt, aber er liebte David. Und nur der Gesang von David zu seiner Harfe und das Singen der Psalmen konnte ihn beruhigen. Und dann warf er in einem unbedachten Augenblick die Lanze nach David und traf ihn aber nicht. Und dann hat er ihn verfolgt und verfolgt und David musste sich in Acht nehmen. Wir waren damals in Israel, in Engedi, haben das dann gesehen, die vielen Höhlen, in der sich dann Saul bzw. David zurückgezogen hatte. Also Saul verfolgt David. Und warum verfolgt er ihn? Weil er ihn liebt. Saul möchte sein wie David, aber er ist nie wie David. Er ist ein Verworfener. Warum? Er hatte Mitleid mit Amalek, dem König der Amalekiter, ein Massenmörder. Um Mitleid mit dem Falschen zu haben, das ist nicht die Weise Gottes. Gehorsam ist gefragt. Und Saul war nicht gehorsam. Saul war nicht gehorsam und David war gehorsam. Und dann zum Schluss, als David dann ganz unten war, waren nur noch wenige Getreue. Er war versprengt in der Wüste. Selbst sein Sohn hat sich gegen ihn erhoben, als er dann ganz fast unten war. Als dann Nabal ihm den Lohn verwehrte, da wollte er blutige Rache nehmen. Und dann sandte ihn Gott dann diese Frau, diese Abigail, entgegen mit Brot und mit Wein und Getränken und hat wunderbar zu ihm und zu seinem Herzen geredet und hat ihn so vor einer Blutschuld bewahrt. Und was David alles erlebt hat, seine ganzen Höhen und Tiefen, lesen wir ja auch in der Bibel. Und dann eines Tages war Ruhe, das Reich war gefestigt, er konnte langsam angehen, wenn wir sagen, eine Erholungsphase. Ach, und da war wieder diese Kriege gegen die Moabiter, gegen die Philister, gegen die Ammoniter. Ach, da hat er zum Joab gesagt, geh du mal, mach du das mal. Ich bleibe in Jerusalem, ich ruh mich aus. Ihr Lieben, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Da heißt es in der Schrift, des Abends erging er sich auf dem Dach des Hauses, da stand er auf. Der David hat also den ganzen Tag geschlafen, gegen Abend steht er auf dem Dach des Hauses. 2. Samuel 11, glaube ich, steht das. Ja, und was sieht er da? Er sah eine Frau sich baden. Mensch, David, wärst du doch mal im Kampf gezogen. Der Widersacher wartet doch nur darauf, dich zu verführen. Und dann geschieht ja der Ehebruch. Und eine Sünde gebiert die andere. Dann kam dann der Mann von der Batseba. Wie hieß er nochmal gleich? Das war der? Bitte? Uriah kam von der Hethiter kam von der Schlacht und wollte sich dann ausruhen. Dann hat er gesagt, geh mit deiner Frau schlafen. Nein, ich ruhe hier auf den Stufen. Geh nicht zu meiner Frau. Als das misslang, dieses Vertuschen, hat er zu Joab gesagt, stell den irgendwo hin, wo es besonders gefährlich ist, damit er stirbt. Und dann heißt es, das missfiel dem Herrn. Das missfiel dem Herrn. Und dann geht Nathan zu ihm. Und erzählt ihm eine Geschichte, auch so rührend. Ne? Er sagt, Nathan, du, David, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Da war ein armer Mann, der hatte nur ein Schäflein, das er liebte. Dieses Schäflein wohnte bei ihm, trank aus seinem Becher, aß mit ihm, er liebte es. Sie schliefen zusammen. Und da war ein reicher Mann, der hatte Tausende von Schafen. Und der bekam hohen Besuch und wollte jetzt ein Tier schlachten. Und dann ging er hin zu dem armen Mann und hat ihm das Schaf einfach weggenommen. Hat das geschlachtet, hat das dem Besucher zubereitet. Und da war David empört und sagte, der Mann ist des Todes. Dann sagt Nathan, David, du bist der Mann. Du hast Gottes Wort verworfen. Das drang ihm durch die Seele wie ein Pfeil. Das hat ihn geschmerzt. Und da fiel es ihnen von, wie Schuppen von den Augen. Ja. Und das Bemerkenswerte an David ist, sofort hat er die Sünde zugegeben. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Normalerweise, der Durchschnittsmensch fängt dann erstmal an und sagt, na ja, so gut, ja, ja, das war vielleicht nicht ganz in Ordnung, aber die anderen machen das doch auch. Und also so schlimm war das ja noch gar nicht. Ne? Also wollen aber nicht übertreiben. Ne? Also wir wollen die Kirche im Dorf lassen, das können ja die Reden sagen. Ne? Nein, Sünde kann man nicht verniedlichen. Sünde ist immer ein Aufruhr gegen Gottes Gebote. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und im Psalm 51 sagt er, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen gewissen Geist. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir, er ringt mit Gott. Und das zeichnet ihn aus als ein Mann nach Gottes Herzen. Und dann im Alter sagt er, nachdem das alles durchgestanden ist, Gott hat ihm die Schuld vergeben, aber die Folgen seiner Schuld muss er tragen. Er steht unter dem Gericht und unter Gnade. Aber er kann das Gericht tragen. Und Gott befestigt sein Königtum. Dann am Ende sagt der Herr, ich will dir ein Haus bauen, einen Tempel bauen. Und da sagt Gott, nein, du brauchst mir keinen Tempel bauen, dein Sohn wird das machen. Aber ich baue dir ein Haus. Ein geistliches Haus. Der Messias wird aus dir kommen. Er, Messias wird einmal, ich verkürze es mal mit meinen Worten, wird der Sohn Davids genannt werden, auch aus Bethlehem. Ich baue dir ein Haus. So ist Gott. Er überrascht uns mit seiner Güte, mit seiner Großzügigkeit. Ja, so ist David. Und so ist Gott. Was lernen wir daraus? Gottes Güte ist groß und wir dürfen in unsere Schuld bringen, immer in der Gewissheit, er vergibt uns. Er hat am Kreuz unsere, deine Schuld gesühnt. Er hat dich rein gewaschen. Wir dürfen dieses Opfer vom Kreuz annehmen. Jesus hat deinen Platz eingenommen. Wir gehörten ans Kreuz für unsere Schuld. Jesus hat für dich deine Schuld auf sich geladen. Er hat für die Übertreter Fürbitte getan. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist wunderbar, wenn wir das lesen. Und hier aus dem Leben Davids lesen wir dann im Psalm 103 und ziehen dann das Resümee. Und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Und die größte Wohltat ist, der deine Sünden vergibt. Gott vergibt Sünden. Jesus vergibt Sünden. Wir stehen rein vor Gott. Das Blut Jesu Christi macht mich rein. Ohne Verdienst. Das ist ein Wunder. Da dürfen wir auftanken. Nicht ich bin es. Nein. Ich bin ein Nichts vor ihm. Aber ich bin ein begnadigter Sünder. Ja, ich bin ein Sünder, aber ein begnadigter Sünder. Der da vergibt alle deine Sünden, der heilt alle deine Krankheiten. Das heißt auch, die ganzen Dinge, die uns quälen, die uns gegen aufmüpfig machen gegen Gott. Alles das, was Gott entgegensteht, auch das heilt er. Alle Gebrechen. Er macht uns in Christus vollkommen. Und das wollen wir mitnehmen, das wollen wir festhalten. David ist ein Symbol von unserem Herrn Jesus Christus. Auch unser Herr Jesus Christus musste viel leiden. Der Hebräerbrief sagt, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Und vollendet ist er alle, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das ist ein Geheimnis voll. Der Christus musste leiden. Um deinet und um Gottes Willen. Das ist das Geheimnis. Und das wollen wir dann mitnehmen. nicht auf uns blicken, sondern auf den Herrn blicken. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres, mein Gemüt, mein Verstand, mein Herz soll ihn loben, denn er hat Großes an dir getan. Das wollen wir in die neue Woche mitnehmen. Und gesegnet bist du, wenn du das praktizierst. Amen.